Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan. Mit dieser Musik, mit diesem Titel gesungen von einer Frau, die wir schon so häufig erwähnt haben in unserem Podcast, begrüßen wir euch zur neuen Folge, die der Sängerin gewidmet ist, Josephine Baker. Das war der Song Who aus dem Jahr 1926 und ja, Josephine Baker, gibt es einen konkreten Anlass, über sie eine Folge zu machen? Wir könnten natürlich sagen, wir sind der Zeit voraus und feiern schon mal ihren 50. Todestag, 50. Todesjahr. Sie ist 1975 in meinem Geburtsjahr gestorben. Jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. Wir können aber auch sagen, wir schwimmen auf einer Welle, denn ja, seit etwa 2 Jahren, seitdem der französische Präsident Macron sie ins Pantheon intronisiert hat, ist ja, Josephine Baker en vogue. Es gibt Ausstellungen, es gibt Filme, aber eigentlich interessiert uns das gar nicht, denn wir haben uns schon immer für Josephine Baker interessiert und wir haben auch schon immer sie erwähnt und unsere Gäste haben sich schon lange, lange, lange mit ihr beschäftigt. Und unsere Gäste hier in diesem Salon, wir sind nämlich nicht, liebe Else, bei dir auf dem Sofa, sondern...
Nein, wir befinden uns im Wohnzimmer von Stefan Wuthe, den ihr schon aus einigen anderen Folgen kennt, unseren Musikexperten. Und wir sind wieder umgeben von, Stefan, wie vielen Grammophon-Schellackplatten ungefähr?
Ich habe sie nicht gezählt, aber es dürften wohl so um die 12.000 sein, weil wir haben uns beim Umzug ganz schön den Rücken verrenkt.
Ja, und wir haben eine Lustrunde von Gästen hier. Ich begrüße ganz herzlich Mona Horncastle, die Autorin und Kuratorin ist, Kunstgeschichte und Philosophie studiert hat. Und sie ist Autorin von dem wunderbaren Buch Josephine Baker, Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone, was vor knapp 4 Jahren erschienen ist. Und Kuratorin einer ja, ebenfalls wunderbaren Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn, die ich letztes Jahr besichtigen durfte. Dann ist Timo Butzmann hier, Betriebstechniker und Archivbeauftragter des Theater des Westens und eigentlich so ein bisschen das Gedächtnis des Hauses, könnte man sagen, weil du diese fantastische Geschichte ja, weiterträgst, eine Geschichte, zu der auch Josephine Baker gehört, weil sie ja auch dort aufgetreten ist. Und Stefan haben wir schon vorgestellt. Immer wenn du von Josephine Baker erzählst, leuchten deine Augen.
Na klar.
Aber sie leuchten eigentlich immer insofern.
Aber bei Josephine Baker schon sehr besonders. Das ist schon eine so außergewöhnliche Persönlichkeit. Und wenn man jetzt diese erste Platte gehört hat, denkt man so, ui, der Gesang. Aber da war sie noch ganz jung. Sie musste sich erstmal erfinden und ausprobieren. Und man muss wirklich das Gesamtkunstwerk betrachten. Also die persönliche Erscheinung, die Modeikone, die Stilikone und natürlich auch den Revue-Star. Sie hat sich im Laufe der Jahre natürlich auch immer weiterentwickelt. Und so die ersten Zuckungen als junges Mädchen sind halt ein schönes Zeitzeugnis.
Finde ich super, dass du sagst, weil Josephine Baker wurde ja nun anmoderiert als Sängerin. Das wäre natürlich viel zu wenig. Die Frau hat in Filmen mitgespielt, die Frau stand 50 Jahre auf der Bühne und sie war eine Menschenrechtsaktivistin letztendlich auch.
Naja, und zuallererst war sie erst einmal Tänzerin.
Komikerin, noch
das
besser.
Das auch, ja stimmt, genau. Clown. Also ich würde gerne einmal kurz, ich habe gestern Nacht, Mona, dein Buch nämlich nochmal so über durchgeblättert.
Ja.
Und da möchte ich doch erst mal kurz ein kleines Zitat sagen, was mir im Kopf hängen geblieben ist, nämlich, sie sagte, ich war nicht nackt, ich hatte nur nichts an.
Ja, die Zitate, ich werde versuchen, einige einzustreuen, die sind grandios. Und an den Zitaten kann man aber auch sehen, wie sie ihre Selbstbehauptung und Selbstdefinition im Laufe des Lebens perfektioniert. Sie war eine fantastische Storytellerin, noch dazu.
Ja, liebe Mona, wir sind ja schon mittendrin. Du hast dieses Buch geschrieben. Darf ich dich fragen, wie bist du eigentlich zu Josephine gekommen oder ist sie zu dir gekommen?
Ich bin spezialisiert auf Biografien und ich wurde tatsächlich von meiner Verlegerin gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, über Josephine Baker eine Biografie zu schreiben. Damals, das war 2018, 2019 und ich muss gestehen, ich war überhaupt nicht sofort begeistert, bin dann aber eingestiegen in eine kurze Recherche. Als Kunsthistorikerin und Philosophin habe ich im ersten Moment gedacht, mir ist das Thema zu flach. Ich habe auch gedacht, was die meisten Menschen bis zur Pantheonisierung von Josephine Baker und dieser Wiederentdeckung gedacht haben, Mädchen im Bananenrock, Nackttänzerin, nicht so ganz mein Themenfeld. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass sie sehr schlecht biografiert war und dass sie eben wahnsinnige Lebensleistungen hat, die erzählenswert sind und die bis heute ja, als Vorbildfunktion auch funktionieren. Und darum war ich dann nach meiner Kurzrecherche nicht so weit, dass ich die Verlegerin angerufen habe, wie geplant und sagt, begründete Absage, sondern ich habe begeistert zugesagt und beschäftige mich jetzt seit, ja, 6 Jahren mit Josephine Baker.
Diese Zusage sind wir sehr dankbar, deshalb, weil wir das Buch deshalb auch lesen können. Und wir wollen jetzt mal über den Ozean springen und in ihre wirkliche Jugendzeit. Aus welchen Verhältnissen kommt sie? Wie ist sie zum Tanz gekommen? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen hineinziehen in ihre, ja, wirklich Kindheit und Jugend.
Also, der Start oder die Startbedingungen waren alles andere als promising. Josephine Baker wird 1906 geboren in St. Louis, im Slum, im schwarzen Slum, als uneheliches Kind einer Waschfrau. Wer der Vater ist, wurde nie wirklich geklärt. Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Auch Josephine Baker hat mehrere Legenden verbreitet. Letztendlich wächst sie bei ihren Großeltern auf und sie erfährt innerhalb der Familie, also die ersten Jahre, sie erfährt innerhalb der Familie nicht das, was man braucht, um, wie wir heute neudeutsch sagen, resilient zu werden. Bemerkenswerterweise wird sie es aber trotzdem. Also ärmlichste Verhältnisse, keine Schulbildung, ganz früh arbeiten müssen. Sie hat irgendwann später im Leben gesagt, sie wurde Tänzerin, weil es in der Stadt, in der sie groß geworden ist, so bitterlich kalt war. Interessanterweise wird aus diesem Zitat etwas später, sie wurde Tänzerin, weil ein junges schwarzes Mädchen nur 3 Chancen hatte, dem Slum zu entkommen. Als Dienstmädchen, als Prostituierte oder als Tänzerin. Da sind wir schon mittendrin in der Neuerzählung, Umerzählung, genau zu wissen, was sie über ihr Leben erzählt haben möchte und wie sie gelesen werden möchte. Josephine Baker muss ganz früh arbeiten gehen, wird als Dienstmädchen in verschiedene Haushalte geschickt, wird dort auch misshandelt, hat also nichts, was erfreulich ist, aber sie ist ein Naturtalent, was Singen und Tanzen angeht. Und sie beginnt schon als kleines Mädchen im Keller ihres Hauses die Nachbarskinder und ihre dann später dazugekommenen Geschwister zu entertainen. Die müssen immer einen Knopf zahlen als Eintrittsgeld und Josephine Baker macht so eine kleine Show. Also frühreif. Noch viel frühreifer erscheint sie, wenn man weiß, dass sie mit 13 anfängt, sich einer fahrenden Truppe anzuschließen. Mit denen tingelt sie so durch kleinere Städte. Hat kleine Nebenrollen. Zeitweise ist sie auch wirklich Straßenmusikerin. Und dann nimmt sie im Old Chauffeurs Club einen Job als Kellnerin an und bessert ihr Taschengeld oder ihr Trinkgeld damit auf, dass sie kleine Schuheinlagen gibt. Und in diesem Old Chauffeurs Club hat sie dann auch ihre erste Rolle. Und da, deswegen habe ich eben Komikerin gesagt, das ist eine sehr clowneske Rolle, die grundsätzlich nicht so angelegt war. Josephine Baker soll nämlich eine Liebesgöttin spielen. Und dafür wurde sie an Seilen aufgehängt und sollte ganz ästhetisch über die Bühne einschweben. Dummerweise, direkt beim ersten Auftritt, verheddern sich ihre Flügel in den Seilen und sie schaukelt und panisch und ist da oben und das Publikum liegt am Boden vor Lachen und ab da wird diese Show immer genau so aufgeführt. Also sie beginnt eigentlich als lustiges Mädchen. Mit 15 ist sie bereits in New York. Shuffle Along ist damals die große Show. Da schafft sie es rein. Und da ist sie der Comic Relief am Ende der Chorus Line. Da tanzt sie nicht in den hübschen Kostümchen wie die anderen Mädchen, sondern in einem clownesken Kostüm. Und sie tanzt buchstäblich aus der Reihe. Die Leute stehen Schlangen und fragen immer, ist das Mädchen, was so lustig schielen kann, heute wieder dabei und kaufen dann eine Karte.
Und dazu gibt es auch eine Rezension oder ein Rezensent schreibt über diesen Auftritt von ihr.
Sie war nur das kleine Girl am Ende der Chorus Line, doch sie war nicht zu übersehen. Und wer sie einmal gesehen hatte, konnte sie nicht mehr vergessen. Sie beherrschte es meisterhaft, ihre Knie exzentrisch einknicken zu lassen. Und dann ihre Augen. Genau in dem entscheidenden Moment, wenn die Musik mit He's just wild about, cannot live without, he's just wild about me ihren Höhepunkt erreichte, begann sie zu schielen. Ein schielendes schwarzes Mädchen ist nicht besonders schön oder reizvoll, aber die eingeknickten Knie und die Schielaugen waren mit ein Grund dafür, dass die Tanzgruppe immer wieder auf die Bühne kommen musste und unvergessliche Zugaben darbot.
Hättest du noch andere Möglichkeiten für sie gegeben, sich aus dieser Armut zu befreien?
Ja, dieselbe Option, die für Frauen damals üblich waren, nämlich zu heiraten. Und auf die Idee kam ihre Mutter, als sie 13 war. Da wurde beschlossen, dass Josephine Baker heiraten muss. Die Ehe hat nicht lange gehalten, natürlicherweise. Mit 15 hat sie sich dann selbst einen Mann ausgesucht. Der war Bahnführer, von dem hat sie dann auch den Namen Baker angenommen, den sie ein Leben lang getragen hat. Auch diese Ehe hat nicht sehr lange gedauert und es folgten noch ein paar andere.
Die waren dann erst später in Europa wahrscheinlich. Jetzt hat sie also diesen ersten Karriereschritt gemacht. Sie tanzt aus der Reihe buchstäblich und dann geht es ja relativ schnell auch schon nach Europa.
Da ist sie gerade mal 19. Und das kommt so. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass Stefan gleich musikalisch uns ein paar Aperçus noch bieten kann. Weil die 20er Jahre in Paris, les années folles, sind geprägt von einer großen Afrika-Begeisterung. Und diese Afrika-Begeisterung muss man heutzutage aber auch ein bisschen kritisch sehen. Ich gebe mal zwei Punkte. Also wir haben den Ersten Weltkrieg in Europa überlebt, hinter uns gebracht. Und mit dem Ersten Weltkrieg waren eben viele schwarze Musiker in Europa. Und die haben Jazzmusik mitgebracht. Was ist Jazzmusik? Jazzmusik wurzelt in der Sklavenkultur Nordamerikas. Wir sind in Frankreich, einer der größten Kolonialmächte der Welt. Die sind beeinflusst von afrikanischer Kultur im Sinne von Artefakten. Also es beginnt sich etwas zu formieren in Frankreich in den 20er Jahren mit dieser Afrika-Begeisterung. A, was ein wildes Potpourri aus Musik, die in der Sklavenkultur Nordamerikas wurzelt und einer bildhaften Sprache und einem Exotismus, das spreche ich jetzt in Anführungszeichen, der durch afrikanische Stammeskunst geprägt war. Und das waren Box-Office-Hits. Also damit konnte man wirklich die Leute in die Theater holen und die Theater nach dem Ersten Weltkrieg haben aber eine Flaute erlebt. Und dann kamen die Direktoren des Théâtre des Champs-Élysées auf die Idee, was Neues wäre mal schick. Und bei denen kam eine gewisse Caroline Dudley Regan eines Tages ins Haus. Und die hat gesagt, ich habe eine Idee. Caroline Dudley gehörte zu der Gruppe um Gertrude Stein, also der amerikanischen Exilgemeinde in Paris. Und die kannte diese All-Black-Shows aus Amerika. Und die hat den Direktoren des Théâtre des Champs-Élysées angeboten, ich fahre darüber, ich stelle einen Cast zusammen und dann könnt ihr so eine amerikanische Show hier auf die Bühne bringen. Gesagt, getan, Caroline fährt rüber nach Amerika. Josephine Baker steht gerade in New York auf der Bühne mit Shuffle Along und wird in den Cast mit aufgenommen. Nicht, wie immer erzählt wird, in der Hauptrolle. Das war ganz anders. Die gehen dann also aufs Boot 1925 und auf der Überfahrt wird ganz schnell diese Varieté-Nummer zusammengestellt. Die präsentieren sie, wie sie ankommen im Herbst 25 im Theater und dort ist man alles andere als begeistert. Das ist nämlich viel zu amerikanisch, viel zu prüde und man verzeiht mir den Sexismus an dieser Stelle. Die Sängerin kann weder wahnsinnig gut singen, noch ist sie sehr attraktiv. Also werden die beiden Personen, die eigentlich als Hauptdarsteller für die Show Eingeplant waren die, werden kurzerhand gestrichen und Josephine Baker bekommt die Hauptrolle. Die Show heißt La Revue Nègre und Josephine Baker erobert Paris über Nacht und im Sturm.
Ja, in den Anifol in Paris, die wir auch schon in unserem Podcast mehrmals erwähnt haben. Und bevor wir auf ihre Auftritte eingehen, haben wir ein Zitat auch aus seinem Buch, was wir gerne anbringen würden. Denn Hemingway, der natürlich auch bei Gertrude Stein ein- und ausgegangen ist, hat sie natürlich auch getroffen. Und ja, was erzählt er von dieser Begegnung?
In einer dieser Nächte sah ich eine Frau auf der Tanzfläche. Groß gewachsen, kaffeebraune Haut, Augen so dunkel wie Ebenholz, lange, verführerische Beine. Es war eine sehr heiße Nacht, aber sie trug einen schwarzen Pelzmantel. Ihr Name war Josephine Baker. Zu meiner Überraschung eine Amerikanerin. Sie erzählte, dass sie demnächst in den Folies Bergère Premiere hätte und gerade von den Proben käme. Ich fragte sie, warum sie in einer warmen Juninacht einen Pelz trüge. Sie öffnete kurz ihren Mantel und zeigte mir, dass sie darunter völlig nackt war. »Ich habe mir nur schnell etwas übergeworfen«, sagte sie.
Hier vielleicht zur Einordnung des Hemingway-Zitates, was natürlich eine Romananpassung ist oder eine literarische Anpassung ist. Wir werden ja heute bei Josephine Baker auch sehr intensiv über das Thema Rassismus sprechen. Und Hemingway ging bei Gertrude Stein ein und aus, wie viele andere weiße Amerikaner oder Europäer. Josephine Baker, als sie in Paris ankommt, ist hellauf begeistert, weil im Vergleich zu der Situation, die sie aus Amerika kennt, nämlich der Segregation, der ganz starken Rassentrennung, erfährt sie in Paris, in Anführungszeichen, nur Rassismus. Aber sie kann ins Café sitzen und wird von dem weißen Kellner bedient, sie kann die Metro bedienen, sie kann sich frei bewegen. Es gibt keine Rassentrennung. Gertrude Stein und Mr. Hemingway waren aber als Amerikaner da nicht so offen. Der mag das vielleicht, wenn es dieses Treffen wirklich gegeben hat, ganz angetan gewesen sein von der Erotik, die in der Situation steckt. Aber die Ladies von La Rive Gauche, die Intelligenzia um Gertrude Stein, war keine offene Tür für jemand wie Josephine Baker und die vielen, vielen anderen schwarzen Frauen, die aus Amerika nach Europa gegangen sind, um eine größere Freiheit zu erleben und gesellschaftlich und beruflich mehrere Möglichkeiten zu haben. Also es war ein sehr, sehr exklusiver Zirkel.
Dieser Zirkel war natürlich voller Bewunderung für eine Person wie Josephine Baker oder eben auch die neue Jazzmusik. Und da landen wir jetzt wieder bei diesem Exotismus. Und da mache ich jetzt mal kurz eine musikalische Intervention. Der sogenannte Exotismus war natürlich auch in London populär und in Stockholm populär und besonders in Berlin voller Bewunderung. Hier gab es dann auf einmal ein ganzes Museum, das um den Pergamonaltar gebaut wurde. Es gab die Sensation der Nofretete, die nach Berlin kam. Das Ägyptische, das Exotische war also hier sehr hoch angesehen. Und dementsprechend hat sich auch der jüdische Komponist Paul Abraham erlaubt, in einer Revue mit einzubauen, was hat der Gentleman im Dschungel zu tun. Haben wir jetzt amerikanischen Jazz mit jüdischem Einschlag in Berlin und dieser exotischen Note dabei mit Vogelgezwitscher. Und der Text ist auch entsprechend dämlich. Ne? Ein Tiger schreit und was hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Hat er vielleicht ein Rendezvous? Man ist auweia. Diese Platte war damals genauso überflüssig wie heute. Sie war ein totaler Flop. Aber es ist ein tolles Zeitzeugnis.
Aber wenn wir in die Geschichte zurückschauen, begleiten uns oder begegnen wir ja vielen aus heutiger Perspektive inakzeptablen Momenten, die als historische Wahrheit uns aber einiges lehren. Und bei diesem Lied im Speziellen finde ich ganz fantastisch, dass es aufgebaut ist wie die Bühnenbilder, in denen Josephine Baker aufgetreten ist. Der Bananenrock ist ja nur ein Element. Diese Afrika-Begeisterung, die hat sich niedergeschlagen in der Musik, in den Bühnenbildern, in den Kostümen und in der Choreografie. Der Bananenrock ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt, weil er heute oft diskutiert wird als emanzipatorisches Element der Kostümwahl von Josephine Baker. Und da sage ich nur, people don't get carried away. Das Mädchen war 19, als ihr dieser Bananenrock umgeschnallt wurde, und im ersten Moment, wo sie ihn loswerden konnte, ist sie ihn losgeworden. Die Afrika-Sicht, also erstmal galt alles, was schwarz war, afrikanisch. Und dieses Afrika-Bild war enorm naiv, wahnsinnig romantisierend, eigentlich eine Plattitüde. Josephine Baker stand auf dieser Bühne und hat tänzerisch wirklich Elefanten und wilde Tiere nachgemacht, hat Federn und Bananen getragen. Fast eigentlich gar nicht wirklich gut aushaltbar, sich das heute vorzustellen, wie sie sich da exponiert hat und wie sie dieses Afrika-Klischee bedient hat. Andererseits war es natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man, wie ich ja vorhin kurz skizziert habe, wenn man aus Verhältnissen kommt wie Josephine Baker und quasi wirklich gerade mal so überlebt hat oder die Überlebenschance und Erfolgschancen nicht vorgesehen waren, für die meisten ihrer Zeitgenossen oder andere junge Mädchen, dann glaube ich, kann man schon sagen, das war das kleinere Übel, den weißen Blick auf das Thema einfach mal zu bedienen.
Und damit hatte sie in Paris eben riesigen Erfolg, so dass sie relativ schnell ja auch, wie kann man sagen, entdeckt wurde von Talentspähern, oder wie ist es dann gekommen, dass sie dann diese Reise nicht nur nach Berlin, sondern im Grunde durch ganz Europa angetreten hat?
Da sind wir jetzt bei Ehemann Nummer 3. Also quasi Ehemann. Josephine Baker hat das Glück, sehr früh, nämlich direkt 1926, den ebenfalls begnadeten Storyteller, aber auch sehr guten Manager kennenzulernen, der gleichzeitig ein selbsternannter Graf war. Graf Pepito Abatino. Die beiden verlieben sich, er sieht ihr Potenzial und er beginnt also, das Ganze mal in die Hand zu nehmen und steht an ihrer Seite für 10 Jahre. Die geben irgendwann ihre Verlobung und Hochzeit bekannt. Das war so nicht. Die haben nie geheiratet. Josephine Baker konnte nicht heiraten. Die war noch verheiratet. Ja. Und als sie sich dann wieder in Amerika war und sich hat scheiden lassen, war Pepito leider auch schon tot. Also diese Ehe. Aber sie verlebten wie ein Ehepaar und Pepito hat sie gemanagt. Und er hat vor allem 2 ganz, ganz wesentliche Dinge getan. Der hat gesagt, dass mit dem Bananenröckchen ist eine ganz kurze Phase. Wenn wir uns darauf spezialisieren, ist deine Karriere ganz schnell wieder zu Ende. Du musst Singtraining bekommen, du musst Tanztraining bekommen, du musst lesen und schreiben lernen. Josephine Baker hat ab dann angefangen, Fremdsprachen auch zu lernen. Also alle möglichen Kulturtechniken überhaupt einführen in europäische Mentalität hat Pepito für sie übernommen. Und er hat gesagt, nachdem das Engagement der Revue Nègre an Théâtre des Champs-Élysées ausgelaufen war, wir gehen jetzt auf Welttournee. Und dann begann sie, 28, die Welt zu bereisen und ist in allen möglichen Ländern aufgetreten.
Aber sie war ja schon vorher in Berlin gewesen. 1926 konnte sie gefeiert werden. Und Stefan, du warst nicht live dabei, aber jemand anderes, den du sehr gut kennst.
Ja, das ist ganz spannend, weil diese Revue Nègre machte natürlich Furore und ging eben auch schon zumindest als Teil auf Tournee. Und es gab also auch Auftritte im Berliner Admiralspalast in der Friedrichstraße, wo Sam Wooding aufgetreten ist. Und Rudolf Nelson war sehr interessiert an der, wie man damals sagte, Neger-Revue, würden wir heute so natürlich nicht mehr bezeichnen. Rudolf Nelson war ein Impresario-Kabarettist, der bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit seiner Frau Käthe Erlholz und anderen Kabarettisten sozusagen als Urgestein des deutschen Kabaretts gelten kann und sehr freche politische Lieder gemacht hat und gesellschaftskritische Lieder und permanent zensiert wurde. Also es war wirklich ein Provokateur und er war halt sehr aufgeschlossen und an Modernismen interessiert. Und Josephine Baker war eine Ikone eines modernen Lebensgefühls und eben dieses, wie wir es ja auch schon besprochen haben, damals sehr beliebten Exotismus, wo ganz viel rein projiziert werden konnte. Und er hatte vorgeschlagen, eine Neger-Revue im Nelson-Theater zu inszenieren. Die Nelson-Revue wird tatsächlich so bezeichnet. Das war dann Kurfürstendamm-Ecke Fasanenstraße. Das Gebäude steht noch. Der Saal ist erhalten, in seiner Struktur auch unter Denkmalschutz. Man sieht sogar noch die kleine Bühneneinfassung. Also man kann wirklich den Ort noch erspüren. Man muss leider in ein Modegeschäft gehen, aber immerhin so die Logen an der Seite sind noch erkennbar und man ist, steht da drin und denkt so, und hier hat Josephine Baker ihr Berlin-Debüt gegeben. Erstaunlicherweise wurde ihr später unterstellt, sie sei ja im Wintergarten aufgetreten. Da war sie nie in ihrem Leben und sie korrigiert selber in einem Interview, nein, nein, das ist falsch, das war auf dem Kurfürstendamm, das war bei Rudolf Nelson. Ganz wesentlich. Die Person, auf die du anspielst, die ich sehr gut kannte, ist natürlich meine Großmutter, war Jahrgang 1910. Und da ist der große Witz, meine Oma ist in Charlottenburg aufgewachsen, geboren damals in der Stadt Schöneberg. Schöneberg hatte eigenes Stadtrecht, das war noch vor Groß-Berlin. Und ihr Vater war so sehr für Kabarett und Schwurf zu haben, bloß die Mutter nicht. Also haben sie den Dackel, der hieß natürlich Waldi, den Dackel so erzogen, dass es ein genialer Kneipenhund war. Man sagte also zu Muttern, wir gehen mal mit Waldi Gassi. Meine Oma hat sich von Mutter ein Kapotthut ins Gesicht gezogen, die Lippen schwarz geschminkt, den Kragen hochgeschlagen, bei ihrem Vater eingehängt und so sind sie mit dem Dackel losgegangen zur ersten Kneipe an der Ecke Giesebrechtstraße, haben eine Schale mit Bier bestellt, der Hund stürzte sich rauf, kippte um und hat 3 Stunden gepennt. Damit konnte man auf den Schwurf gehen und Mutter hat nichts mitgekriegt. Und so, sie landeten dann eben auch bei Rudolf Nelson. Meine Oma war damals 15 zu 16 Jahre alt und erzählte, dass sie mit ihrer Schulfreundin den neuesten Modetanz immer ausprobiert hat. In der Schule, auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer. Und zwar hat man sich an der Stuhllehne festgehalten und probierte, mit der Hacke in den Hintern zu treten und glaubte, so tanzt man Charleston. Jetzt gab es bei Rudolf Nelson diese ganz tolle Revue. Und weil dieses Kabarett relativ klein war, hat Nelson was Geniales erfunden. Er nannte es Parketttanz. Das heißt, nach der Revue wurden die Gäste aufgefordert, Tische und Stühle beiseite zu schieben und das Parkett war zum Tanz eröffnet und die Stars der Revue konnten ja die neuesten Tanzschritte zeigen. Die Band hat weitergespielt, die aktuellen Schlager und Hits auch aus der Revue und dazu durfte geschwurft werden. Und meine Oma hat sofort Josephine Baker in ihrem Schulenglisch angesprochen und erzählt, toller Charleston und wie das dann so geht mit dem Charleston und wie sie das probiert. Und Josephine Baker hat in mit Akzent, aber auf Deutsch geantwortet, weil Josephine Baker konnte immerhin sich auf Deutsch verständigen. Man hat so mit Händen und Füßen, und ich glaube, Mädchen des 16 ist ein anderes Mädchen, ist gerade 19 oder 20, die verstehen sich auf Anhieb, wenn sie sich bei Musik und Tanz begegnen können. Das ist ja gar kein Problem. Gerade im Jazz ist ja die Welt offen. Und dann hat meine Großmutter erzählt, das war also viel spannender, was ihr Josephine Baker verraten hat, wie man Charleston tanzt. Und genau das sieht man auch in allen Filmen. Es gibt ja diverse Filmaufnahmen, in denen auch Josephine Baker am Tanzen zu sehen ist. Und um sie herum sind lauter Girls, die hüpfen immer nach oben. Und genau das hat meine Oma erzählt. Josephine Baker sagte, natürlich kannst du mit dem Himmel tanzen, nach oben hüpfen. Das ist ja europäisch, das ist Ballett. Und dann machst du große Bewegungen, trittst dir mit den Hacken in den Hintern. Sagt ihr, ganz anderes Bild. Stell dir vor, 20 Leute vor dir, endlos lange Schlange und du stehst am Ende der Schlange und du kneifst die Knie zusammen und sagst, ich muss pipi, ich muss pipi, ich muss pipi. Und dann hast du eine ganz abrupte, sehr schnelle, in den Boden gehende Bewegung und den besten Charleston überhaupt.
Ja, Rudolf Nelson Bühne an der Fasanenstraße, Ecke Kurfürstendamm. Ich frage mich ja, wie Berlin auf diese junge Frau gewirkt hat. Und es gibt tatsächlich ein Zitat von ihr, wo sie über den Kurfürstendamm spricht. Und da schreibt sie, vom Kurfürstendamm aus gesehen wirkt die Stadt auf mich wie ein funkelndes Kleinod. Abends glänzt sie in einer Pracht, wie Paris sie nicht kennt.
Sie wäre auch gerne hier geblieben. Und es gab ein paar Menschen aus der Kulturszene, die hätten sie gerne hier behalten. Max Reinhardt wollte sie fürs Deutsche Theater engagieren, hat auch Verträge ausgearbeitet. Vollmöller, damals Besetzungscoach, war begeistert von Josephine Baker. Und der gute Harry Graf Kessler, der ja immer ein sehr, sehr ausführliches Zeugnis abgelegt hat über alles, was in Berlin so passiert ist, in seinem Tagebuch, was man nachlesen kann. Der ist so begeistert von Josephine Baker. Der schreibt ein Ballett ihr auf den Leib. Also die bemühen sich alle drei, die wichtigsten Protagonisten der Kulturszene in Berlin, bemühen sich um Josephine Baker, dass sie da bleibt. Josephine Baker sagt, Mache ich, verhandelt auch ein wunderbares Honorar, muss dann aber leider feststellen, sie hat ja in Paris vor der Abreise nach Berlin schon einen Vertrag unterschrieben. Und auch wenn sie noch keine 21 ist, hier greift das Recht und sie muss also nach Paris zurück und kann nicht in Berlin bleiben, was, wie wir die Geschichte kennen, zum Glück so war, weil als sie 1928 das nächste Mal nach Berlin kommt, sieht die Welt schon ganz anders aus. Da kriegt sie eben nicht die meisten Liebesbriefe, da wird sie nicht mit Geschenken überhäuft, sondern die eigentlich, ich glaube, 6-monatige Station in Berlin auf ihrer ersten Welttournee verkürzt sich auf 3 Wochen, weil auf der Straße wird protestiert, Braunhemden sitzen im Publikum und stören ihre Auftritte. Andere schwarze Künstler, die in der Stadt sind, haben massive Probleme in den Hotels. Also wir merken hier schon den aufkommenden Nationalsozialismus und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wäre Josephine Baker hier geblieben. Und ich glaube, jetzt haben wir doch jemanden, der darüber ganz fantastisch erzählen kann.
Ja, denn sie hat diesmal nicht diese kleine Rudolf-Nelzen-Bühne, sondern sie ist auf einer ganz anderen, sehr, sehr großen Bühne, nämlich im Theater des Westens. Lieber Timo, was weißt du über ihren Auftritt dort?
Ich bin gerade aus dem Theater des Westens direkt hierher, 2 U-Bahn-Stationen. Und ich muss ja gestehen, dass ich einmal am Tag die Garderobenflure im Theater langlaufe, rechte, linke Seite, ist ja ein Theater oft geteilt, und überlege immer so, in welcher Garderobe könnte Josephine Baker gesessen haben oder welche Garderobe hat sie belegt. Das also ist aber nicht leider nicht herauszufinden, man spürt es auch nicht, aber mal gucken, vielleicht kommt ja der Tag noch. Also ich kann nur fürs Theater des Westens sprechen, ist ja ganz klar. Und da hält man sich natürlich an Sachen fest, wie Programmhefte, die im Archiv bei uns liegen. Und ich finde mal so kleine Informationen ganz gut. Dass sie zum Beispiel angeblich einen Bugatti-Wagen hatte und oder was für eine Handtasche sie getragen hat. Das steht hier alles in so einem Programmheft drin. Perugia, Paris, die Handtasche, die sie mit dort hatte in Berlin. Pepito Abatinus natürlich auch abgebildet, ihr vermeintlicher Ehemann, angeblich aus der Zeit. Aber Stefan hat ganz viel über Rudolf Nelson gerade gesprochen. Es gab natürlich noch ein zweites, sehr wichtiges Kabarett in Berlin, das war das Tingeltangel-Theater. Vormals die Wilde Bühne, von Trude Hiesterberg gegründet. Kurze Pause, das Ding ist abgebrannt, die Wilde Bühne, wurde dann zum Tingeltangel-Theater. Also dieses Kabarett war innerhalb des Theaters Westens. Das ist heute ein Techniker-Aufenthaltsraum, ziemlich unbedeutend, aber ich gehe da gerne rein und denke immer so, ja, und wie sieht man es noch? Die Höhe und die Tiefe und die Weite und dahin war die Bühne und es gibt auch oft Besucher, die das gerne sehen möchten und sich vorstellen, wo Marlene Dietrich hier gesessen hat und so weiter. Und ich glaube, dass Friedrich Holländer die Gelegenheit gesehen hat oder erahnt hat, Josephine Baker irgendwie zu bekommen, so für sich, für seine Revuetten, die er selber auch so genannt hat. Und hat dann ganz schnell gesagt, nee, das ist ja als so kleines Kabarett hier innerhalb des Theaters Westensgebäudes. Die kommt jetzt auf die große Bühne und hat dann natürlich auch seine Leute, die er schon kannte, wie Lea Seidel, mit der er auch befreundet war, glaube ich, auch im Briefkontakt noch lange stand, mit in diese Revue genommen hat. Und hat dann schnell alles zusammengesucht und darunter schockierenderweise, ist für mich immer so ein Schocker, dass Benno von Arend der Bühnenbildner für diese Revue war. Und es ist ja total widersprüchlich zu Josephine Baker, wie ich finde. Späteres NSDAP-Mitglied, er war damals Angehöriger, also der Bühnenbildner, war dort im Kampfhund für deutsche Kultur und macht zeitgleich das Bühnenbild für die Josephine Baker-Revue Bitte einsteigen. Es ist zu vermuten, das weiß ich nicht, das können andere wissen es besser, dass er natürlich auch seine Freunde und Bekannte aus diesem Kampfbund auch gerne Freikarten besorgt hat, um eine ganze Stuhlreihe zum Beispiel anzumieten oder die Karten weiterzureichen. Und die haben sich da reingesetzt und es ist überliefert, dass er gebuht worden ist, bis hin sogar zu Affenlauten, was einige beschreiben, was ich aber nicht ganz genau weiß. Das weiß Mona bestimmt besser. Und sie war dann enttäuscht und hat dann teilweise auch abgebrochen. Innerhalb der Revue ist überliefert. Man kann es heute noch ganz schön auch erkennen im Programmheft, dass die Leute enttäuscht waren, dass sie zum Beispiel im Bild 19 wird Josephine Baker angekündigt mit einem Chanson, nicht zu sehen und zu hören war. Und dann wurde einfach ein Kreuz gemacht. Das führte dann auch dazu, das ist auch überliefert, dass die Leute sich beschwert haben. Die wollten dann ihr Geld wieder haben und es gab ja, stand in der Presse ein Tumult-Szenen im Theater des Westens. Die sind dann ins Kassenhäuschen, das gibt es heute noch, und wollten denn ihr Geld wieder haben. Polizei kam angeblich und ich glaube, Willi Schäffers, der auch an der Revue dort mitgespielt hat, hat es mal versucht, ein bisschen zu schlichten und zu beruhigen. Er ist auf die Bühne gegangen, beruhigen Sie sich oder es geht gleich weiter oder gehen Sie an die Kasse, wer möchte, und kann sein Geld wieder haben. Das ist so alles aus dem Theater des Westens so grob zu sagen, ja. Natürlich auch grob an Friedrich Holländer auch gebunden, was ich auch sehr interessant finde, ja.
Was weiß man über diese Revue, über den Inhalt der Revue,
ja,
bitte einsteigen?
Na, die Revuen sind ja immer so, das weiß Mona schon besser, sie sollen viel Geld kosten und es geht eigentlich fast um gar nichts, ja. Und es ist eine Abfolge von einzelnen Bildern wie Tropenkoller, Berliner Wacht, Flughafen heißen diese einzelnen Bilder, wie sind der wilde Völkerstamm, ja, oder im Paddelboot über den Ozean. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, ganz zum Schluss, vielleicht auch was für Stefan, es kann man nochmal nachlesen, dass die Weintraub-Synkopeters aufgetreten sind und am Klavier saß Franz Wachsmann. Den kennen wir in Deutschland, glaube ich, nicht so doll, aber in Amerika einer der berühmtesten Filmkomponisten, unter anderem für Alfred Hitchcock und so weiter, ja.
Was dazu genau passt mit Franz Wachsmann und den Weintraub-Synkopeters zum Beispiel, ist eine Filmszene aus dem Film Einbrecher, für den Friedrich Holländer die Musik geschrieben hat. Und da ist diese herrliche Szene, wo die Band von Sidney Bechet tatsächlich im Palmengarten, der hieß schon so schön exotisch, in der Kuppel vom Haus Vaterland sitzt. Und Josephine Baker war natürlich nicht mehr in Deutschland 1930, aber Rosie Poindexter und Louis Douglas steppen dazu. Und es gibt also eine schwarze Revue vor der Band von Sidney Bechet, und der Pianist der Weintraub-Synkopeters sitzt in Blackface, der ist wirklich schwarz geschminkt mit seiner Brille und allem. Man sieht ihn deshalb auch nur von hinten und sitzt am Klavier, um eben diese Band von Sidney Bechet, die ohne Klavier gespielt hat, zu verstärken. Also das ist quasi eine Illustration einer Josephine Baker-Revue, wenn man es so will. Also der Spirit wird da tatsächlich vermittelt.
Ich möchte noch sagen, dass dann auch Josephine Baker auch irgendwann abgereist ist. Also es ist überliefert, dass sie ihre Kostüme aus dem Fenster geworfen hat und dann ein bisschen böse und wutentbrannt, würde man jetzt sagen, vom Hof gefahren ist. Im Theater gibt es ja auch noch so eine Straße, das wurde vielleicht lange nicht als Hof wahrgenommen. Jetzt sieht man es wieder ein bisschen mit diesem Motel One dazwischen, und sie ist dann weggefahren. Und es ist überliefert, aber nur mündlich, dass Ruth Beighton sie dann praktisch ersetzt hat weiterhin, damit die Revue irgendwie weitergeht, weil Friedrich Holländer hat das Theater ja irgendwie auch gemietet für die Zeit. Das hat sehr, sehr viel Geld gekostet, kalte Füße, weiche Knie, ja, schlaflose Nächte wahrscheinlich, um da mit dem Geld irgendwie klarzukommen, um diese Finanzkonstruktion Josephine Baker und dieses Ganze irgendwie am Laufen zu halten, ja.
Mona, weißt du denn, was Josephine Baker an so einem Abend vergleichsweise zum Beispiel zu den anderen Darstellern verdient hat? Also, weil sie war ja wirklich irgendwann unfassbar reich.
Josephine Baker war die bestbezahlte Entertainerin ihrer Zeit. Und 1934 galt sie als die reichste afroamerikanische Frau auf der Welt. Über genaue Honorare, zu welcher Zeit war es, ist viel überliefert. Und es ist auch wieder sehr, sehr typisch Josephine Baker, dass hier die mündliche Überlieferung nach dem doch sehr, sehr schwierigen Auftrittsbedingungen 1928 in Berlin, dass sie natürlich den großen Abgang gemacht haben soll. De facto hat sie aber wahrscheinlich einfach ganz leise ihre Koffer gepackt und ist gegangen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir, wenn wir das hier über Berlin, wir wollen über Berlin und 20er Jahre sprechen, aber zur Einordnung, das war nicht nur in Berlin so. Das war auch nicht nur in Deutschland so. Und das ist wirklich paradox. Josephine Baker ist nicht nur die beliebteste und erfolgreichste Künstlerin dieser Zeit, sondern ist auch diejenige, die den meisten Anfeindungen ausgesetzt ist, und zwar weltweit. Die braucht bei ihrer ersten Welttournee in allen Städten Polizeischutz. Aus zwei Gründen. Entweder der Mob war so gegen sie, vor allem in ärmeren Ländern, weil, um jetzt mal drei Begriffe einzuführen, wir haben es hier ganz stark mit Rassismus, Sexismus und Klassismus zu tun, nach den heutigen Begriffen. Und das sind alles Worte in damaligen Begrifflichkeiten, die ihr vorgeworfen werden. Also entweder der Mob ist gegen sie und blockiert die Straßen und protestiert. Als sie ihre Welttournee in Wien beginnen möchte, läuten die Glocken der Kirchen. um vor dem schwarzen Teufel zu warnen. Da werden Gottesdienste abgehalten, in denen sich die Priester bemühen, ein ganz fürchterliches Bild von Josephine Baker und welche Konsequenzen das für die Moral und Sitte eigentlich hätte, zeichnen. Mit genau dem gegenteiligen Effekt. Nach den Gottesdiensten gehen die Leute raus und kaufen alle erstmal Karten. Es gibt in allen Städten, aber Wien ist eben so eine Stadt, da gibt es wahnsinnig viel, da wird sogar im Parlament drüber diskutiert, da geht es immer um Moral, da geht es immer um Sitte. Damals wurden solche Sachen auch noch in der Zeitung abgedruckt, deswegen kann man das wortwörtlich nachlesen und es ist unfassbar. In anderen Städten braucht sie Polizeischutz, weil die Fans einfach den Bahnhof blockieren und sie gar nicht rauskommt aus dem Bahnhof. Also, aber ganz egal, also und wirklich egal, ob das jetzt osteuropäische Städte sind, ob das die skandinavischen Länder sind, ob das Deutschland ist und you name it und auch in Südamerika später noch. Man ist sich nicht so ganz einig. Die Lager sind zwischen Jubel und Protest aufgespalten und unangenehm ist es eigentlich immer. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil Josephine Baker wird überall auf der Welt von einer Sache begleitet und das ist schlicht und ergreifend Rassismus. Und das prägt sie in ihrer Selbstwahrnehmung, das prägt sie als Künstlerin und das legt auch die erste Saat dafür, dass sie dann später so politisch engagiert und diese Menschenrechtsaktivistin wurde, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg dann war.
Ich habe noch eine Frage an Mona. Und zwar die Berliner Zeit 1928, Josephine Baker. Weiß man denn da so, wo sie sich aufgehalten hat? Oder es wurde doch auch ein Restaurant gegründet in der Behrenstraße bei Josephine oder Chaise Josephine. Ist das alles Seemannsgarn? Weil es gibt auch Postkarten von ihr, die hat sie aber wahrscheinlich aus Paris mitgebracht, dass auf der Rückseite dann Chaise Josephine oder bei Josephine Baker an der Behrenstraße steht da hinten drauf. Ich frage mich immer, hat das wirklich existiert, dieses Restaurant? Sind das Finanzideen oder Werbung von Pepito Abatini? Oder
Spitzenstichwort Werbeideen, Finanzideen von Pepito, weil als Josephine Baker 1934 zur reichsten Afroamerikanerin der Welt wird, wird sie das nicht nur durch die Honorare, die sie bekommt, wenn sie auf die Bühne geht, sondern weil sie wahnsinnig viele Schallplattenaufnahmen macht, die natürlich verkauft werden, weil sie in Filmen mitspielt, weil sie eigene Marken hat. Es gibt eine ganze Kosmetiklinie, die ihren Namen trägt, die wirklich ein Kassenschlager ist. Also über viele, viele Jahre verdient Josephine Baker an Baker Fix. Das war Haargel. Der Club war jetzt gerade, kam zur Sprache. Pepito hat noch was anderes gemacht. Der hat bei allen Auftritten in allen Städten das wiederholt, was er schon in Paris erfolgreich etabliert hat, nämlich einen Club, der Chez Josephine hieß. Und das Erfolgsrezept dieses Clubs, diese Clubs waren nicht ungewöhnlich damals, das Erfolgsrezept von Josephine Bakers Club Chez Josephine war aber, in viele Clubs ist man rein als Vergnügungssüchtiger in der Nacht. Und irgendwann am Abend wurde es halt langweilig. Wenn man zu Chez Josephine gegangen ist, dann gab es eine Garantie. Die steht auf der Bühne, die macht ihr Programm und um Punkt 12 steht sie in ihrem Club und entertaint ihr Publikum in ihrem Club. Und das Ganze war eingepackt mit von teuren Champagner bis zu Currywurst. Gab es dort alles zu konsumieren. Und auch das war eben eine fantastische Einnahmequelle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit dem Club in Berlin. Ich glaube, was sich erhalten hat. Es ist nur eine Theorie, man mag mir widersprechen, wer es besser weiß, gerne melden. Ich habe es nicht herausfinden können. Ich glaube, dass diese ganzen Kärtchen für den Club, die wurden produziert, die gab es, aber dadurch, dass sie nur so kurz da war, wurde der Club nie wirklich eröffnet.
Ich werde auf jeden Fall nach Paris fahren nächste Woche und dort Chez Josephine suchen, den Ort oder auch die anderen Orte, wo sie dort unterwegs war und einen kleinen Reisebericht abgeben. Aber ich finde, jetzt ist Zeit für ein bisschen Musik mal wieder. Stefan.
Genau, ich finde es ja sehr spannend, weil ihr Leben spiegelt sich ja auch immer wieder in Liedern wieder. Ne? Wir hatten jetzt gerade gesprochen über auch Rassismus, den sie gespürt hat. Und es gibt ein Chanson von ihr, das genau in ihrer Art mit einem gewissen Humor und Augenzwinkern dieses Thema beinhaltet. Sie hat es zweimal aufgenommen, 1932 mit einem Jazzorchester und 1933 in Chansonversion. Sinngemäß heißt dieses Lied, wenn ich weiß wäre, wäre die Welt in Ordnung. Ich wundere mich, die Pariser fahren nach Juin-les-Pins, um braun zu werden. Ich fahre auf den Mont Blanc. Ich sitze mitten in der Lawine und ich bin immer noch braun. Also das ist so, ja, einerseits war das damalige Humor, andererseits ist es natürlich das Thema Rassismus.
Bevor du jetzt die Musik auflegst, dieses kleine Aperçu, sie hatte auch ein Sonnenöl, weil sie hat in ihrer Kosmetiklinie, sie hat sich nämlich wahnsinnig drüber amüsiert, wobei wir haben hier immer ein Verletzungspotenzial der Selbstironie, was man mitdenken muss. Jedenfalls hatte sie dieses Sonnenöl, Baker Oil, weil sie dachte, sag mal, diese ganzen Frauen, die fahren an die Côte d'Azur und legen sich in die Sonne, die schwitzen, es ist heiß, es ist unangenehm, die wollen aber alle so aussehen wie ich.
Ja, sehr, sehr clever. Ja, wenn wir jetzt diesen Song einspielen, erinnert euch daran, liebe Hörer und Hörerinnen, was wir ganz am Anfang gehört haben, 1926, da hat sich ihre Stimme doch schon etwas entwickelt.
Ja, zum Glück hatte sie quasi Gesangsausbildung und hat ja auch ihr Image verändert, ne? Sie wurde aus dem ursprünglichen, exotischen, nackigen Bananen-Girl, wurde sie einfach eine Revue-Diva, die mit einem großen, schönen Schmuck, ähnlich wie Mr. Get, mit großen Türmen auf der Schulter und eleganten Abendkleidern die Treppe runterlief, die Revue-Treppe.
An der Stelle muss ich jetzt doch nochmal einhaken, weil ganz genau richtig. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, Josephine Baker hat das Afrika-Klischee wie ein Accessoire mit sich herumgetragen, genau so lange, wie sie das musste. Und die hat so schnell Roben getragen von allen Modedesignern, die damals angesagt waren, und hat sich auf der Bühne zu einer Diva entwickelt mit großer Showtreppe. Sie stand 50 Jahre auf der Bühne. Davon hat sie maximal, aber wirklich nur maximal 5 Jahre Federn und Bananen getragen. Et j'ai disé l'air accablé, me croyant que ça le brûle au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur, si mes fêtes hanches changent de couleur. Les Parisiens à joie le pain se faisaient croire. Au soleil d'exposer le rein pour être noir, moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches, en du mont blanc, ce stratagème d'un
Ja, dieses Lied, Si j'étais blanche, also man muss da schon genau hinhören, um sie zu verstehen. Sie hat noch einen sehr starken amerikanischen Akzent beim Singen, das wurde später auch etwas besser. Es gibt noch ein zweites Lied, das sie sehr geprägt hat, das sie wirklich zeitlebens auf der Bühne auch gesungen hat. Das heißt J'ai deux amours, auf Deutsch wurde es genannt, kennst du das Land? J'ai deux amours, ich habe zwei Lieben, meine Heimat und Paris. Also es geht einfach darum, dass Frankreich ihre neue Heimat geworden ist. Und mit diesem Lied hat sie tatsächlich das Herz der Franzosen erobert. Und Frankreich hat ja auch wirklich unglaublich viel geboten an Protektion, an künstlerischer Entwicklungsmöglichkeit und eben auch an der Möglichkeit, sich aktiv politisch zu betätigen.
Wie du richtig sagst, Frankreich hat ihr viele Möglichkeiten eröffnet. Dafür war sie zeitlebens dankbar. Man muss aber auch sagen, dass Josephine Baker sehr viel zurückgegeben hat, und eingangs hatten wir ja gesagt, das Interesse an Josephine Baker ist wieder erwacht, seit Emmanuel Macron sie ins Pantheon aufgenommen hat. Ins Pantheon wird man nicht aufgenommen, weil man ein Revue-Girl ist, sondern ins Pantheon wird man aufgenommen, weil man sich für die Grand Nation verdienstvoll gezeigt hat. Oder also für die Verdienste für das Land Frankreich. Und das ist eine späte Ehrung an Josephine Baker für ihre Lebensleistung. die jetzt über den Rahmen dieses Podcasts eigentlich hinausgeht, weil, wie mir gesagt wurde, wir enden spätestens 1933 und haben jetzt viel über die 20er gesprochen. Ja. Aber wahrscheinlich sind die Zuhörer trotzdem interessiert, warum wir sie Menschenrechtlerin nennen. Und so möchtest du...
Wir möchten auf jeden Fall, dass du uns das erzählst, weil nicht nur die Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern wir selbst sind da natürlich wahnsinnig interessiert daran oder uns bewegt das, weil das war wirklich der... Mona längere Teil ihres Lebens ist. Also, liebe Mona, magst du uns einen kleinen Schnelldurchlauf über Josephine Bakers, ich sag mal, Lebensweg nach 1933 geben?
Ich mache einen Schnelldurchlauf, ich bemühe mich.
Doch bevor Mona damit startet, begeben wir uns kurz auf eine Reise nach Paris. Denn dort befindet sich Arne zurzeit auf den Spuren von Josephine. Arne, wo steckst du denn gerade?
Ich befinde mich gerade da, wo Josephine ihren allerersten Auftritt hatte, nämlich vor dem Theater des Champs-Élysées, das lustigerweise gar nicht auf den Champs-Élysées liegt, sondern in einer Seitenstraße der Avenue Montaigne, ein sehr beeindruckendes Gebäude mit Marmor ausgestattet, 1913 eröffnet. Ja, und hier ist sie mit ihrer Truppe am 2. Oktober 1925, also vor 99 Jahren, aufgetreten. Wie Mona das schon gesagt hatte, sie steht im Mittelpunkt dieser Revue Nègre, die wochenlang ausverkauft ist. Wenn ihr heute hier mal reingehen wollt, es finden überwiegend klassische Konzerte statt und Wahnsinn, viel Art Nouveau, Art Deco, die Glaslampen sind der Hammer, also es lohnt sich auch ohne Josephine.
Nach diesem Erfolg ging es für sie ja gleich weiter im nächsten Etablissement, den berühmten Folies Bergère. Gibt es die auch noch?
Ja, das Wunderbare an Paris ist, es ist ja noch alles da. Die Gebäude stehen noch und werden größtenteils auch so genutzt wie früher. Ganz anders als in Berlin. Und so eben auch in den Folies Bergères. Ein alter Ort auch, Revue, Varieté, wurden dort geboten. Allerdings schon früh mit einer sehr speziellen erotischen Note. Man hatte so um 1900 dann Prostituierte mit Tickets ausgestattet, die es ihnen erlaubten, in den Foyers umherzuwandeln. Allerdings war eine direkte Ansprache der Kunden nicht erlaubt, aber ein Kopfnicken schon. Also es war so ein bisschen Liebesmarkt gewesen, die Folies Bergères. Und in 20 Jahren war es eben die Hochzeit der Revuen. Ja, auch nebenan im Casino de Paris, Lido, Moulin Rouge, kennt man ja alles. Folies Bergères spielten da mit. Einige Stargäste, 1911 Stan Laurel, bevor er mit Laurel & Hardy berühmt wurde. Charlie Chaplin war auch da, bevor er berühmt wurde. Und dann eben 1926 war Josephine Baker dran. Ja, und wir wissen ja, dass in diesem Stück La Folie du Jour, also sowas wie die Verrücktheit des Tages, sie eben dieses Röckchen aus Bananen trug. Aber wie Mona gesagt hat, das wollte sie schnell loswerden. Es gibt viele berühmte Fotos und die berühmtesten Fotos von ihr, die zeigen sie bei ihren Auftritten in den Folies Bergères, also auch mit diesen berühmten Federkleinern. Filmaufnahmen gibt es auch davon. Und ich habe noch ein Plakat gefunden, das den Auftritt von ihr ankündigt. Also jetzt nicht den ersten, sondern schon einen der späteren. Da steht dann La Créatrice du Charleston, also die Schöpferin des Charlestons. Ja, Josephine also schon nach ein paar Wochen in Paris ein Superstar, l'idole des masses.
Und weiß man, wo sie sich sonst noch bewegt hat in Paris? Also Cafés, Bars, Restaurants?
Ja, irgendwie hat man das Gefühl, sie könnte einem permanent irgendwie begegnen, um die Ecke kommen, mit Geparden oder mit Pepito oder mit wem auch immer. Ja, aber sie hatte auch ihren eigenen Ort, Chez Josephine, davon hatte Mona auch erzählt, also ein Bar-Restaurant, was Pepito Abatino gewissermaßen initiiert hat. Großes Spektakel, das steht dann in den Ankündigungen, das elegante Rendezvous um Mitternacht, Le Cabaret le plus chic de Paris, mit gutem Essen und Tango, Foxtrot, Charleston, Black Bottom und natürlich Josephine. Weil das das Besondere war, dass sie dann eben so gegen Mitternacht da meistens auftauchte. Berühmte Gäste, viele berühmte Gäste. Später hieß der Laden dann Le Carousel, bis er 2017 geschlossen wurde. Und trotz Protesten, Petitionen befindet sich heute dort eine etwas gruselige Bierbar. Immerhin draußen eine Plakette, eine Gedenktafel, die an Josephine erinnert. Überhaupt nicht gruselig, sondern einer meiner Lieblingsorte in Paris ist das Restaurant La Coupole. Meine nächste Station,
Allein deswegen würde ich nach Paris fahren, glaube ich. Es liegt in Montparnasse, also Rive Gauche, südlich der Seine. Und hier war in Montparnasse waren in den 20 Jahren das Künstlerviertel. Vorher war es ja Montmartre gewesen, aber dann kamen da zu viele Touristen. Also runter vom Hügel, über den Fluss auf die andere Seite. Und hier waren sie wirklich alle in den 20er, 30er, 40er Jahren. Und eben gewissermaßen auf dem Höhepunkt der Verrücktheit der Année Folle im Jahr 1927 wird La Coupole eröffnet. Gibt eine denkwürdige Eröffnungsfeier, wo der Champagner, der für die ersten Wochen gekauft wurde, schon am ersten Abend ausgetrunken war. Innen drin Art Deco vom Feinsten, Lampen, Fußboden, Säulen, sowas Personal wirkt ein bisschen dekoriert. Und ja, da war Josephine sehr häufig. Es gibt auch hier einige Fotos, die sie meist mit ihrem Ehemann, dem Grafen, zeigen. Und ich sitze genau in der Ecke, in der hinter mir eines dieser Foto aufgehängt ist. Also Josephine is watching me. Mein Essen habe ich bestellt. Josephines Leibgericht in Berlin waren ja anscheinend Bockwürste. Es wird berichtet, wie sie die im Palais von Karl Vollmüller am Pariser Platz gegessen hat. Die Antwort von La Coupole ist der Coupole-Teller mit Eisbein, Schweinelende, geräuchertem Schweinebauch, Weißwurst, Wurstelkümmel, Knacker, alles auf einen Teller. Also sie meint es ja wirklich gut mit den Fleischessern.
Und was erinnert noch an sie in Paris? Gibt es Orte, die nach ihr benannt sind?
Es gibt einige Orte, Institutionen, die nach ihr benannt sind, wo sie nie da war oder nichts damit zu tun hatte. Sogar ein Schwimmbad, das habe ich nicht geschafft. Aber ich war im Café Josephine, einer ja Hommage an Josephine. Ein wunderbar eingerichtetes Café, ein bisschen so eine wilde Mischung aus Historismus, Art Deco und Pop Art. Und der Besitzer hat mir erzählt, dass er gewissermaßen auf der Welle schwimmt, beziehungsweise das Restaurant neu nach der Pantheonisierung aufgemacht hat, also den Hype sozusagen genutzt hat. Aber anscheinend war ihm Josephine Baker nicht genug oder nicht ausreichend als Zugpferd. Daher wird in dem Restaurant noch eine andere Josephine geehrt. Josephine de Beauharnais, die Frau von Napoleon. Egal, war gemütlich und lecker. Insofern habe ich das nicht bereut. Was ich nicht geschafft habe, vielleicht nächstes Mal, ist die Bar Josephine. Die ist im Hotel Lutetia als erstes Hotel des Jugendstil Art Nouveau in Paris gefeiert und gleichzeitig einer der teuersten Hotels des Landes. Im Art Deco-Stil eben auch die Bar eingerichtet. Und ja, Pablo Picasso, Antoine de Saint-Exupéry waren dort Gäste. Ich vielleicht auch irgendwann mal. Was ich dieses Mal allerdings geschafft habe, der Höhepunkt, ist das Pantheon, also die VIP-Grabstätte der Franzosen. Hier liegen sie alle begraben, die Voltaires, Rousseaus, Victor Hugos und wie sie alle heißen. Und Macron, der französische Präsident, hat eben entschieden, dass mit Josephine Baker die erste schwarze Frau dort auch landet. Und dort befindet sich im Untergeschoss ein bisschen schwer zu finden, muss ich gestehen. Aber ich habe es geschafft, habe eine Blume und eine Postkarte hinterlassen mit einer Liebeserklärung. Und damit zurück nach Berlin. Und noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns beworben für den Deutschen Podcastpreis 2024. Das wird in den nächsten Wochen von einer unabhängigen Jury entschieden, ob wir in die engere Auswahl kommen. Aber es gibt auch einen Publikumspreis. Ihr könnt also für uns wählen. Und wir würden euch bitten, nicht nur das zu tun, sondern auch das zu teilen unter Freunden, Verwandten, Bekannten oder noch nicht Bekannten, damit möglichst viele Leute für uns stimmen. Die Frist geht noch bis zum 20. Mai 2024. Also schnell voten. Und jetzt schnell zurück zu Mona und Josephine und ihrem Leben seit den 1940er Jahren.
Nachdem Frankreich besetzt wird, ist sie in einer sehr unkommoden Situation. Nach Amerika möchte sie nicht zurück. Sie ist mittlerweile verheiratet mit einem jüdischen Industriellen und bekanntermaßen ist sie schwarz. Keine gute Grundvoraussetzung, wenn die Nationalsozialisten das Land besetzen. Sie geht in ihr Schloss in der Dordogne, das sie mittlerweile besitzt. Das wird dann ein Durchgangslager für Widerstandskämpfer und für Waffen. Und dann wird der Boden zu heiß. Und sie beginnt als Spionin Geheiminformationen nach Portugal zu schmuggeln. Darüber sagt sie, manchmal ist es gut, Josephine Baker zu sein, weil die wird an den Grenzen nicht nach ihrem Pass gefragt, sondern um ein Autogramm gebeten. Sie geht schließlich nach Französisch-Afrika. Und dort wird sie Truppenunterhalterin, wie Marlene Dietrich. Wir kennen ein paar Frauen, die das im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Josephine Baker macht hier aber eine für sie enorm politisierende Erfahrung. Den Rassismus, den kennt sie ja nun schon. An den hat sie sich teilweise auch gewöhnt, mit dem konnte sie ganz gut leben. Jetzt steht sie aber in Nordafrika und sie ist Truppenunterhalterin für die Alliierten, also für die amerikanischen Streitkräfte. Und die verlangen von ihr, dass sie zweimal am Abend auftritt, nämlich erst für die weißen Soldaten und dann für die schwarzen Soldaten. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, ne? Und Josephine Baker sagt, kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Wenn ihr wollt, dass ich euch hier unterhalte und für die Moral der Truppe sorge, dann wird die Rassentrennung im Publikum aufgehoben. Mit dem spannenden Argument, wenn wir nicht beweisen können, dass in der amerikanischen Armee Schwarze und Weiße gleich sind, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, gegen diesen Hitler zu kämpfen. So. Sie setzt das durch und damit merkt sie, sie hat die Macht, was zu bewegen. Und wie sie nach dem Krieg nach Amerika reist, das erste Mal, ist sie auch wieder die Erste, die die Raufhebung der Rassentrennung im Publikum durchsetzt. Also ganz früh in den 50er Jahren, da war die amerikanische Bürgerrechtsbewegung noch nicht so weit. Verständlicherweise, die hatten alle nicht die Chance, wenn sie sowas getan haben, solche mutigen Forderungen zu stellen, das Land zu verlassen und wieder nach Frankreich zu gehen. Also die Lebensbedingungen in Amerika waren damals eben noch andere. Also viel, viel schwieriger als in Europa für Josephine Baker. Nichtsdestotrotz, sie hat sich verdient gemacht für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Sie hat 1963 am March on Washington gesprochen, als einzige Frau im Übrigen, auf Einladung von Martin Luther King. Das hat sie als den Höhepunkt im Kampf gegen Rassismus für sich selbst bezeichnet. Ich glaube aber annehmen zu können, dass ihr eigentlicher Höhepunkt ihre letzte Ehe war mit Joe Bouillon, ihrem Bandleader im Zweiten Weltkrieg. Mit dem hat sie sich nämlich einen Traum erfüllt. Mit dem hat sie eine Familie gegründet. Sie selbst konnte keine Kinder kriegen. Sie hat dann aber die sogenannte Regenbogenfamilie adoptiert und gegründet. Den Begriff, den wir heute noch haben, der von vielen Prominenten auch nachgeahmt wird, dieses Konzept der Adoption, um Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, das hat sie als Erste gemacht. Sie hat 12 Kinder adoptiert. Das war vielleicht ein bisschen viel, zumal sie auch, um das alles finanzieren zu können, sehr viel auf die Bühne musste, sehr viel reisen musste. Sie hat sich aber auch in vielen Vorträgen und in anderen Vereinigungen dafür engagiert, und das ist jetzt mein letzter Satz, ich finde ihn aber wahnsinnig wichtig, dass er gesagt wird, Josephine Baker hat als eine der ersten begriffen und ihre Stimme dafür erhoben, dass Freiheit und Gleichheit universale Menschenrechte sind, und zwar unabhängig von Religion, Hautfarbe, Nationalität oder sexuelle Orientierung.
Ja, dem können wir eigentlich nichts hinzufügen. Vielleicht noch Musik am Ende, eine späte Josephine Baker. Hast du da noch was im Petto, lieber Stefan?
Ja, es gibt eine sehr spannende Aufnahme von 1973 aus einem Live-Konzert, wo sie tatsächlich ein Stück von Bob Dylan singt. Und das ist natürlich eine Sensation.
Sie singt in der Carnegie Hall. Und zwar The Times They Are A-Changing. Und das hat Bob Dylan beim March on Washington 1963 gesungen. Ein Lied, was mir immer die Tränen in die Augen treibt, muss ich gestehen.
Deshalb verabschieden wir uns jetzt schon vorher von euch und bedanken uns sehr herzlich bei dir, liebe Mona. Dein Buchtitel packen wir natürlich in die Shownotes, damit ihr das alles nochmal genau nachlesen könnt, vor allem ihren späten Lebensweg. Danke, lieber Timo, Theater des Westens. Wir sind bald wieder mal da zu Gast. Und Stefan, dass wir hier bei dir sein durften. Der Streuselkuchen war wie immer lecker. Ja, und jetzt mal sehen, ob die Tränen auch bei uns fließen.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.